Herzlich willkommen bei MQ zum Hören. Mein Name ist Bettina Leidl, Direktorin des Museumsquartier Wien, und ich freue mich, euch die Diskursvielfalt im Museumsquartier auch akustisch näher zu bringen. Ihr erhaltet spannende Einblicke in Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Diversität. MQ-Gespräche.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich auf der Libelle im Museumsquartier begrüßen zur Veranstaltung anlässlich 25 Jahre Museumsquartier. Wie Sie wissen, das Museumsquartier wurde Ende Juni 2001 eröffnet, mit einer langen Geschichte auch davor. Und wie gesagt, wir feiern jetzt unser 25-Jahr-Jubiläum mit einer großen Ausstellung, die am 30. Juni eröffnet wird, Vision und Widerstand, wie das Museumsquartier Wien veränderte. Die Diskussion heute, die in Kooperation mit Architektur in Progress stattfindet, und herzlichen Dank dir, lieber Volker Dienst, dass wir die Veranstaltung heute, die Diskussion mit dem Thema konstant verändern, Perspektiven für die Zukunft, dass wir die heute in Kooperation durchführen können. Ja, wie auch der Titel heißt, konstant verändern, und das Areal des Museumsquartier wirklich vom Beginn 1723, Fischer von Erlach, es waren die kaiserlichen Hofstallungen, die sich auch hier im 19. Jahrhundert nochmal verändert haben. Dann die große Veränderung, nämlich hin zum Messepalast mit Ende des Ersten Weltkriegs, und dann ab den 70er Jahren auch dann die Diskussion über die weitere Zukunft des Museumsquartiers. Und da freue ich mich, der von Anfang an mitgedacht hat und das Museumsquartier geprägt hat, und darf ganz herzlich Dieter Bogner willkommen heißen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Damit wir einen Bogen bekommen, um sie auch alle abzuholen vom 18. Jahrhundert bis heute, auch mit den Projekten, die wir uns heute beschäftigen, mit MQ Goes Green, Haus der Geschichte, alles Projekte, die auch in die Zukunft weisen und die Transformation dieses Areals unterstützen. Und ich darf jetzt, ich übergebe jetzt an dich und du stellst das Podium vor. Gut, bitte.
Ja, herzlichen Dank, liebe Bettina. Es ist immer wieder fantastisch, in der Libelle sitzen zu dürfen mit dem Blick über ganz Wien oder über den ersten Bezirk und hier diskutieren zu dürfen. Ich freue mich auch, dass so viele Leute gekommen sind, und honoriges Publikum. Und ich hoffe auch, das sage ich gleich dazu, dass Sie fleißig mitdiskutieren, weil es geht natürlich um eine Rückschau, um eine Entwicklung, aber es geht natürlich sehr stark auch um die Zukunft heute. Ich darf Ihnen unser Podium vorstellen. Bettina Leidl als Hausherrin, man braucht niemanden, glaube ich, hier am Podium richtig vorstellen, aber nichtsdestotrotz, studierte Ethnologie, das wusste ich nicht, Kultur- und Politikwissenschaft und Betriebswirtschaft, und war dann in den 90er Jahren auch für Film zuständig, wie ich erfahren habe, also Allround-Talent. Seit 1997 bis 2011 Geschäftsführerin der Kunsthalle Wien, danach Geschäftsführerin, beziehungsweise parallel dazu auch schon Geschäftsführerin der Chör Kunst im öffentlichen Raum GmbH, dann ab 2011 bis 2014 Geschäftsführerin der Wiener Kreativagentur Departure, wo auch die Architekten fleißig mitmischen durften. 2014 war sie Geschäftsführerin des Kunsthaus Wien und interessant, in deiner Leitung und unter deiner Leitung war das das erste Museum in Österreich, das das Umweltzeichen, mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. Das weist schon den Weg für MQ Goes Green, sehe ich. Ja, und dann seit 2022 Direktorin des Museumsquartiers Wien. Dazu auch noch seit 2018 Direktorin des Fotofestivals Foto Wien und Präsidentin von ICOM Österreich. Ja, und du bist auch noch Mitglied des Aufsichtsrats des Jüdischen Museums. Über die Transformationsprozesse und auch klimaresilienten Veränderungen werden wir heute noch genauer sprechen. Zu meiner Rechten, Franziska Leeb. Ich freue mich auch sehr, dass du heute hier bist. Eine lange Wegbegleiterin auch. 1996. Also du hast Kunstgeschichte in Wien und Innsbruck studiert, warst dann freie Mitarbeiterin bei der Tageszeitung Der Standard und ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne über die super Artikel über Architektur und auch junge Architektur. Dann Chefredakteurin des Fachmagazins Architektur, lange Zeit Geschäftsführerin von Orte Architekturnetzwerke Niederösterreich, bei der Presse im Spektrum hast du vielfach geschrieben, Lehrtätigkeit auch an der Abteilung für Wohnbau und Entwerfen am Institut für Architektur und Entwerfen der TU Wien. Freie Mitarbeiterin bei Architektur aktuell, Chefredakteurin bei Konstruktiv und. Ganz wesentlich ist, glaube ich, dein Engagement für Niederösterreich, wo du sozusagen für Orte als Architekturnetzwerk ganz wesentlich tätig warst, sehr vieles auch initiiert hast. Und bist auch langjähriges und mitorganisierendes Mitglied der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs. Du hast auch für dein Engagement 2024 den Würdigungspreis für Architektur im Rahmen des Kulturpreises des Landes Niederösterreich erhalten. Ja, kommen wir gleich zur Rechten. Lauritz, jetzt bist du dran. Architekturstudium an der TU Wien. Dann 1967 Mitbegründer der Architekten- und Künstlergruppe Hausrucker Co. in Wien. 1970 bis 87 habt ihr euer Atelier in Düsseldorf gemeinsam mit Günter Zamkelb und Manfred Ordner, deinem Bruder, gehabt und du warst ab 1976 Professor an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz und hast dort, glaube ich, das Architekturfach überhaupt initiiert oder besetzt als erster. Ist das korrekt?
Nee, das war eher so eine Schule in der Schule. Also es war alle Disziplinen, hatten wir versucht, unter ein Dach zu schaffen.
Bis heute eine sehr aktive Universität. 87 bis 2011 Professor für Baukunst an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. Und ihr habt auch seit 1987 euer Atelier, das du mit deinem Bruder gegründet hast, Ordner Architekten in Düsseldorf eröffnet. Dann ist es flott weitergegangen. 1990 Ordner und Ordner Baukunst in Wien, 94 in Berlin und seit 2006 in Köln. Seit 2011 O&O Baukunst mit den Partnern Roland Duder, Christian Heuchel, Florian Matzka und Markus Penell. Wir haben vor kurzem, glaube ich, weiß nicht, war das vor einem Monat, zwei Monaten, auch eine sehr schöne Buchpublikation da gehabt, wo die jungen Kollegen auch dabei waren. Ja, und parallel seit 2011 das O&O Depot in Berlin. Zahlreiche Kulturpreise. Du hast gesagt, du willst nicht, dass man das alles erzählt, aber großer österreichischer Staatspreis darf man doch erwähnen. Zu meiner Linken, der Andreas Nierhaus, derjenige, der am meisten für diesen Abend arbeiten musste, weil er eben schon eine wunderschöne Ausstellung sehr, sehr lange und intensiv und akribisch vorbereitet und über die wir ja heute auch noch ein bisschen etwas hören wollen. Studium der Kunstgeschichte und Geschichte in Wien. 2004, 2005 Assistent am Institut für Kunstgeschichte der Uni Wien, dann Mitarbeiter der Kommission für Kunstgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Lehrveranstaltungen, Kurator am Wien Museum, wunderbare Ausstellungen, auch über wirklich herausragende Architektur und Stadtentwicklung. 2022 Habilitation an der Uni Wien und seit 2025 Senior Scientist am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Ja, zahllose Ausstellungen. Die aktuellste ist Vision und Widerstand, anlässlich 25 Jahre Museumsquartier. Und du warst so nett und hast einen kurzen Vortrag für das Publikum vorbereitet, um einmal einen Überblick zu geben. Einen Teaser, würde man heute sagen. Ab dem 30.08. kann man sich dann im Freiraum unten. 6. um Gottes Willen. 30.06. Kann man sich im Freiraum unten die Ausstellung dann ansehen. Bitte, Andreas.
Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und Einführung. Wir haben im Vorfeld diskutiert, wie viel Geschichte wir Ihnen zumuten sollen. Ich wurde überstimmt. Nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass es einen kleinen Durchlauf geben wird für all jene, die vielleicht eine kleine Erfrischung ihrer Erinnerung bedürfen. Nicht ganz bis 1723, das geht sich wahrscheinlich bei niemand aus, aber dennoch als Vor- und Rückblick ist dieses Bild entscheidend meiner Ansicht nach, weil dieser Ort hier schon zu Beginn seiner Geschichte eigentlich ein Ort einer, wenn man so will, Vision oder eines Projektes war, das größer war, als die Möglichkeiten es damals erlaubt haben. Also Fischer von Erlachs Projekt eines Stalles für 600 Pferde und hunderte Kutschen, in dieser Form nie umgesetzt, 1723, was den Haupttrakt betrifft, realisiert. Wenige Jahre später, Jahrzehnte später, sah das Ganze dann so aus. Also man sieht, vorne ist es regelmäßig, dahinter kann man machen, was man will und baut der Not entsprechend Stallungen, Reitställe und Unterkünfte für diesen Obersthofmeister, Amtsbedarf an Kutschen und Pferden vor allem. Man sieht aber vor allem auch die Lage am Glacis, am Rand des Glacis vis-à-vis der kaiserlichen Hofburg, und das ist eine Utopie Fischers sozusagen gewesen, die Hofburg mit den Hofstallungen zu einem großen neuen Residenzkomplex zu fassen. Wir wissen nicht, wie er sich die Hofburg vorgestellt hat, aber man kann davon ausgehen, dass es ein sehr umfangreicher Komplex war. Pläne dafür sind nicht erhalten geblieben. Es sollte sich alles am antiken Rom orientieren, also an den römischen Cäsar, und gleichzeitig hier einen Akzent am Rand des Glacis setzen. Diese unendliche Weite des Glacis kann man sich heute, glaube ich, kaum mehr vorstellen. Es ist ungefähr 170 Jahre her, dass es erst bebaut wurde. Also so schnell ändert sich das dann. In den 1850er Jahren wird das Ganze dann zu dem gemacht, was es im Wesentlichen heute ist, wenn wir jetzt die Implantate des Museumsquartiers abziehen, nämlich einer Verregelmäßigung mit der Winterreithalle. Unter Kaiser Franz Josef das erste Bauvorhaben, größere Bauvorhaben seiner Regierungszeit. An diesem Projekt sieht man, ein Projekt für die Hofmuseen, dass diese Hofstallungen in den Hintergrund geraten. Sie passen nicht mehr in den Maßstab der Ringstraße. Man wird sie verdecken, man möchte sie am liebsten unsichtbar machen. Hier in diesem berühmten Projekt des Kaiserforums sind sie nur mehr als Schatten am Boden rechts unten zu sehen. Der erste, der für diesen Komplex eine museale Nutzung vorsieht, ist Otto Wagner, 1893 mit diesem recht umfangreichen Neubauprojekt, das er auf eigene Initiative vorgeschlagen hat. Seine Schüler folgen dem bis in die 1930er Jahre. planen Wagner-Schüler für diesen Ort eine Vollendung des Kaiserforums, eine Komplettschleifung der Hofstallungen, die schräg zur Achse der Hofburg stehen und deshalb da nicht hineinpassen. So sieht das Ganze dann um 1930 aus der Luft aus. Postfestum sozusagen, das Kaiserforum ist die große Unvollendete der Ringstraße. Die Hofstallungen, wie wir schon gehört haben, sind zu einem Messepalast umgebaut mit Messehallen, die man hier auch erkennen kann. In der Winterreithalle, das Foto haben wir erst jetzt im Zuge der Ausstellungsvorbereitungen entdeckt. Bei der Hygieneausstellung 1925 sah das Ganze so aus. Perfekt geeignet eigentlich diese großen Hallen für Ausstellungszwecke. Das haben sich auch die Nazis gedacht, die hier die ersten großen realistischen oder damals vielleicht im Greifbaren Projekte geliefert haben, von denen wir sehr glücklich sind, dass sie nicht umgesetzt wurden. 1941 eine riesige Ausstellungshalle. Man sieht, der Fischertrakt wäre stehen geblieben, alles andere dann dem zum Opfer gefallen. In den 50er Jahren sieht der große Hof so aus. Da sehen Sie noch eine der Hallen aus der Zwischenkriegszeit, die dann wenig später abgerissen wurden. Die Planungen ganz anderer Art in den 1950er Jahren hier von Friedrich Courant integrieren dann den Elefant im Raum, nämlich den Flakturm in der Stiftskaserne, von dem man so tut, als wäre er nicht da, wenn man auf das Museumsquartier sieht. Und Courant schlägt hier einen Helikopterlandeplatz und andere interessante Dinge vor. In den 60er Jahren geht es weiter mit Ausstellungen. Also Ausstellungen finden im Messepalast eigentlich seit den 20er Jahren statt. Viele haben mir gesagt, im Vorfeld dieser Ausstellung. Das, woran Sie sich am besten erinnern können, ist die Jochen-Rindt-Show, also ab 1965, glaube ich, große Motorenausstellung im Messepalast mit den neuesten Rennsport und anderen Vehikeln. Das ist dann der Endzustand dieses Messepalastes kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten oder der Planungsarbeiten. Es ist jetzt ein bisschen eigenartig für mich, weil es sind Anwesende sozusagen, also Teilnehmer dieser Projektphase, zum Glück anwesend. Und wir freuen uns, dass wir dann vielleicht auch über das eine oder andere noch sprechen können, auch wenn wir in die Zukunft blicken. Aber der erste Entwurf, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu resümieren, dass die erste Phase dieses Wettbewerbs 1986-87 hatte ja noch ein ganz anderes inhaltliches Konzept, auf das auch hier Lauritz Ortner reagiert hat. Mit einer sehr massiven Architektur, die diesen Fischertrakt eingefasst hat. Es war eigentlich eine Erweiterung der Hofmuseen, um das jetzt verkürzt zu sagen, nämlich ein Raum, der Raumbedarf des Kunsthistorischen und des Naturhistorischen Museums plus ein Museum moderner Kunst sollten da gestillt werden. Dann kommt, es gibt wunderbare Projekte. Karl Pruscher ist anwesend. Ich darf sein Projekt für ein Arkaneum zeigen, das eben auch den Flakturm einbezieht. Es ist die Phase, die letzte Phase, jetzt kann ich als Architekturzeichnungsfreund sagen, die letzte Phase, in denen man noch mit der Hand gezeichnet hat und in denen ganz wunderbare architektonische Zeichnungen zustande gekommen sind. Oder eben von Pauhof, eines der wahrscheinlich radikalsten Projekte, das hier in der Zeichnung etwas weniger radikal wirkt, nämlich eine große Scheibe vor den Fischertrakt gestellt und diesen eigentlich damit neutralisiert im Stadtraum. Oder eben von Raphael Moneo. Es gab in diesem Wettbewerb auch internationale Teilnehmer für diese große Walmdachglashalle. In der Zeit zwischen den beiden Wettbewerbsphasen gab es Zwischennutzungen, Bespielungen. Hermann Tschech mit Wunderblock 1989 hat genauso wie Adolf Krischanitz 1990 gezeigt, wie sich dieser Ort für zeitgenössische Kunst oder überhaupt Kunstausstellungen eignet. In der zweiten Wettbewerbsphase, die dann ganz wesentlich von Dieter Bogner und Dietmar Steiner, der die Architektur betreut hat, Dieter Bogner die museologische Seite, ist das Ganze zu einem moderne Kunst- und Medienort geworden. Eigentlich, ich wage zu sagen, seiner Zeit voraus. Vielleicht war das auch der Grund, warum manches so nicht realisiert werden konnte. Sie sehen die vielen Solitäre, die hier vorgesehen waren, von denen gleich bald mal einige nicht nur dann der Leseturm entfernt wurden aus dem Projekt, aber wir wollen nicht da in alten Wunden rühren, sondern meine Überzeugung ist, ich gehöre zu denen, die glauben, dass es notwendig ist, die Geschichte zu betrachten, um die Gegenwart zu verstehen. Und wenn wir das Museumsquartier, wie es heute dasteht und genützt wird, verstehen wollen, dann müssen wir uns mit dieser Geschichte auch auseinandersetzen. Hier noch ein Schnitt, diese sehr präzise gesetzten Solitäre. Walter Zschokke hat in der Zeitung damals geschrieben, sie sind wilde Kerle, die sich hinter Fischer von Erlach da gebärden. Ich fand das ein sehr schönes Bild. Ein deutlicher Kontrast, eine Fortsetzung des Kaiserforums mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts, ohne modisch zu sein, das musste einem in den späten 80er Jahren mal gelingen, wage ich zu sagen. Und dass diese Einbindung in den Stadtraum von Ordner und Ordner im Siegerprojekt von 1990 sieht man in diesen, ich glaube, ich habe das städtebauliche Kraftfelder genannt, sehr schön. Der Fischer Bau links oder der Bestandsbau der Hofstallungen links, dann in der Mitte die Einbeziehung des damals eben auf der linken Seite geplanten Museums moderner Kunst in die in das Achsensystem des Kaiserforums und der Medienorte und dann andererseits die axial schräg dazugestellten Bauten, Kunsthalle und andere Elemente, die sich an der städtebaulichen Struktur des 7. Bezirks orientieren, also das Imperiale und das Bürgerliche sozusagen in einer neuen Synthese gebracht. Wir wollten auch zeigen, wie das Ganze ausgesehen hat in den 90er Jahren, als so eine Zwischenphase war, an die sich kaum mehr jemand erinnern kann, nämlich nicht nur wegen der Partys, die dort stattgefunden haben, sondern auch, weil sich so verändert hat. Margherita Spilodini hat das fotografiert, hat das als Zwischennutzung auch diese Fotoarbeit bezeichnet. Und ich zeige jetzt nur ein paar Bilder einer dieser 50er Jahre Hallen, die wahrscheinlich heute unter Denkmalschutz gestellt werden würden und nicht mehr abgerissen werden dürften. Also insofern, so reizvoll sie waren, ich bin froh, dass man sie dann doch damals entfernt hat. Um diesen Raum ist es ganz sicher auch sehr schade. Der ist dann auch zu künstlerischen Ehren gekommen in verschiedenen Bereichen. Und dann nach dem langen Querelen, über die wir heute nicht so viel reden wollen, vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel, über die Sie dann auch in der Ausstellung lesen können und all das, was Sie hier sehen, werden Sie auch in der Ausstellung im Detail studieren können, dann schon die Arbeiten, die ich jetzt nur mit diesem einen Bild von Margherita Spilodini, das sehr sprechend ist für die massiven Umbauten und den Aufwand, der hier getrieben wurde, eigentlich, glaube ich, abschließen. Ja, dann haben wir in diesem Wrap jetzt auch noch die Luftaufnahme und ich glaube, das ist das letzte Bild. Nein, das letzte Bild ist die Zukunft, um die es ja gehen soll. Ja. Nein, das ist noch nicht, also das ist meine Aufmerksamkeit, also Ihre Aufmerksamkeit, aber wir sind noch nicht am Ende, jetzt geht's erst los, ja? Könnte man jetzt cutten, danke.
Sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt hat. Ich habe gestern die Freude gehabt, die Arbeiten von jungen Studierenden der TU Wien anschauen zu dürfen und Kommentare zu schieben, aber was mir in der Diskussion danach dann auch aufgefallen ist, ist, dass wir vielleicht sozusagen diesen sehr langen, sehr schwierigen Weg der Entwicklung zu diesem Museumsquartier vielleicht noch im Kopf haben, aber dass für die nächste Generation und für die jetzt angehenden Architektinnen es ein absolutes Selbstverständnis ist, dass es hier sozusagen ein großes Wohnzimmer gibt, öffentlich zugänglich, inklusiv, das jetzt klimaresilient sich weiterentwickelt. Man ist sich eigentlich gar nicht bewusst, welche Anstrengungen dahinter gestanden sind und wie das auch sozusagen damals beurteilt wurde, das Projekt. Das war schon politisch, glaube ich, eine sehr schwierige Geschichte. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Verschiedenste Kulturministerinnen, Minister sind da sozusagen am Zug gewesen. Und dann ist es endlich entschieden worden mit einem Projekt, das sich für eine Öffnung zur Stadt, anstatt irgendwelche massiven Kuben hinzustellen, selbstbewusst Öffnung zur Stadt ein öffentlicher Raum, der sich entwickeln kann. Und wahrscheinlich ist das der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die sich eben fortsetzen kann. In der Recherche, und das möchte ich auch, wir werden dann ausschließlich nur mehr über die Zukunft reden, aber um zu wissen, wie das sozusagen damals unterschiedlich gesehen wurde, zwei Stellungnahmen. Das eine, ein Leserbrief vom Arik Brauer, der als Professor der Bildenden mit seinen Studenten da war und sich das Modell angesehen hat, und dann einen einseitigen Leserbrief im Standard 1991 geschrieben hat, in dem er eben meint, dass er mit seinen Studierenden dort waren und die finden das absolut grässlich. Es ist ein Museumsmonster, und er schreibt: sehr geehrter Herr Minister Buzek, ich beschwöre Sie, dieses Projekt zu verhindern, denn, so schreibt er dann weiter, wir werden sonst von unseren Nachkommen verflucht werden. Also mir war das auch nicht mehr bewusst, also in welcher Vehemenz dieses Projekt sozusagen diskutiert wurde. Und auf der anderen Seite gibt es aber einen auch sehr spannenden Artikel von mir sehr geschätzten Jan Tabor, der Messepalast, die neue Akropolis, und er redet von der Agora, die du ja auch, glaube ich, intendiert hast und über die wir vielleicht heute auch noch und deren Weiterentwicklung wir heute sprechen können. Davor wollte ich aber die Bettina fragen, die ja sozusagen unmittelbar betroffen ist und ja diesen Prozess, dieses Weiterbilden, Weiterentwickeln dieses Ortes betreibt. Was treibt dich an, sozusagen diesen Ort so lebendig weiter zu gestalten? Und ist es heute so viel einfacher geworden wie damals?
Nein, aber das Großartige ist natürlich, dass in der Zwischenzeit die Akzeptanz eine viel größere ist. Und wie du auch gesagt hast, das ist aus Wien nicht mehr wegzudenken. Wenn wir zurück, das ist das Schöne, auch zurückzublicken, um in die Zukunft schauen zu können. Man hat auch damals in den Interviews bei der Eröffnung 2001 hat man gesprochen, also ganz, ganz großartig wäre es, wenn 1 Million Besucherinnen und Besucher das Museumsquartier im Jahr frequentieren. Heute stehen wir bei 5 Millionen Besucherinnen und Besucher und haben, damit stehen wir auch natürlich auch wieder vor großen Herausforderungen. Und das Areal, man darf es ja auch nicht, darf ich nicht vergessen, ich meine, wir haben 115.000 brutto, also Quadratmeter Bruttogeschossflächen. Es ist einfach von der Marie-Hilfer-Straße bis zum bis zur Burggasse ein unglaublich großes Areal. Und diese Möglichkeiten der Weiterentwicklung, ich meine, es sind die großen Setzungen sind gemacht worden mit den großen Institutionen, mit den Museen. Freut mich auch, dass Claudia Haas da ist, die erste Direktorin des ersten Museums, hier des Zoom Kindermuseums. Aber der Fischer von Erlach, von dem wir ja auch gesehen hat, da ist die Sockelzone, ist entwickelt, ist saniert, ist die natürlich so der Mittelrisalit. Aber hier gibt es einfach auch noch ein großes Potenzial der Erweiterung. Und das freut mich auch, dass wir das aufgezeigt haben mit dem Haus der Geschichte, mit einer Ausstellungsfläche von 3000 Quadratmeter, 4000 Quadratmeter insgesamt von der Fläche. Also diese Setzungen zu zeigen, wohin das Areal sich auch entwickelt und mit den Besuchern. Natürlich brauchen wir oder denken wir auch am zentralen Eingang über ein Besucherzentrum nach. Wir haben die Entwicklungsmöglichkeiten, was den Vorplatz anbelangt, hin zur Zweierlinie. Wurde von Anfang an immer natürlich diskutiert, wie kannst du diese große Straße überwinden, wie können hier die auch die Museen oder also die Besucher auch wieder gemeinsam oder stärker wahrgenommen werden. Wir haben noch die Tiefgarage, da gibt's noch die langen großen Pachtverträge, aber hier sieht man unterschiedlichste Möglichkeiten. Das Museumsquartier wird auch in der weiteren Generation noch viel Potenzial haben.
Darüber werden wir ja auch diskutieren. Franziska, du, weil du gleich da sitzt, in der Vorbesprechung hast du ja auch gesagt, es ist interessant, wie sich das entwickelt hat und dass das eben auch bewirkt hat, dass sich hier Menschen treffen, die eigentlich per se jetzt nicht ins Museum gehen würden, aber dann doch sozusagen verleitet werden. Wie siehst du die Entwicklung? Du hast ja auch drüber geschrieben, aber...
Ich habe da nicht so viel darüber geschrieben, sondern habe es professionell irgendwie, wie soll ich sagen, so in professioneller Distanz. Aber also ich habe mein erstes Kind bekommen, als das Museumsquartier eröffnet wurde. Also war daher irgendwie ein bisschen weg von der Front. Aber ich habe, also ich denke, dass vieles, was im öffentlichen Raum in Wien jetzt möglich ist, ohne Museumsquartier womöglich nicht so schnell denkbar gewesen wäre. Und dass selbst wir, die wir ja damals eben 25 Jahre oder auch 30 Jahre jünger oder noch mehr waren, als das losgegangen ist, hatten kein wirkliches Bild, was da kommen kann. Und es gab auch international nicht wirklich die Vorbilder. Und wenn die Bettina jetzt irgendwie so sagt, 5 Millionen statt 1 Million, dann zeigt das schon, dass das ein Ort ist, da kann man jetzt, der ist nicht fertig. Und der wird wahrscheinlich nie fertig sein und der wird immer zum einen gepflegt werden müssen, zum anderen weiterentwickelt werden müssen. Es hat viele junge Architekten und Architektinnen so in unserem Alter gegeben oder die gibt's noch, die hier ihre ersten Sporen sich verdient haben. Lauritz Ortner ist auch immer wieder dran geblieben bis jetzt zum Haus der Geschichte. Also da gibt's ein Betätigungsfeld bis in alle Ewigkeit, würde ich jetzt sagen.
Aber es sind, da hast du absolut recht, es hat eben eine Riesenperspektive, es eröffnet eine Perspektive, aber manchmal sieht man ja diese Dinge nicht gleich. Es zeigen ja auch sozusagen wie das damals aufgefasst wurde, wie sich's entwickelt hat. Aber wie du richtig sagst, es sind ja auch, wenn man jetzt hinunterschaut, es ist gut besucht, es kommt auch viel Jugend hierher, die sich gar nicht vorstellen kann, dass man da mal nicht so flanieren konnte oder sich einfach treffen. Und es bringt ja auch diese Kulturinstitutionen näher an die Bürgerinnen und Bürger heran.
Ja, ich glaube, da gibt's immer noch welche, die wahrscheinlich noch in keiner oder in wenigen Institutionen drin waren. Aber es hat natürlich das Potenzial, die heranzuführen. Und die jetzt da unten sitzen, sind die, mit denen wir vor 25, 20 Jahren im Kinderwagen hier gewesen sind und die halt am Kindergeburtstag im MUMOK und im Kindermuseum und im AZW waren und mit ihnen dann halt auch viele Freunde und Freundinnen aus Familien, die halt nicht wöchentliche Besucherinnen sind. Und ich denke, das ist auch etwas, was man kultivieren muss. Und das ist wahrscheinlich das allergrößte Potenzial, dass das ein Ort ist, wo man die Stadtgesellschaft zusammenführen kann mit allen Risiken, die das birgt. Und das muss man auch irgendwie kuratieren und pflegen und managen, damit es nicht ausartet. Aber das gelingt ja. Oder ich gehe auch manchmal durch und denke mir, mein Gott, das schaut jetzt da schon ein bisschen graupert aus. Und dann gehst du 3 Wochen später durch und dann ist das Grauperte plötzlich eh schon verschwunden. Also es passiert ja was, aber vielleicht braucht es auch wieder mal so einen größeren Prozess, dass man sagt, jetzt schaut man aufs Ganze, was kann passieren, kann man die Zweierlinie da irgendwie kassieren oder was macht man mit dem Vorfeld?
Lauritz, du hast jetzt am längsten gewartet, denkt sich, alles vergossene Milch von gestern, reden wir doch über die Zukunft. Aber es ist eben, du bist ja nicht sozusagen, du bist maßgeblich auch für diesen Erfolg verantwortlich. Wie siehst du das heute?
Ja, an sich funktioniert es ja gut. Da kann niemand jetzt irgendwas dagegen sagen. Trotzdem könnte man feststellen, die Grundidee des Museumsquartiers ist eigentlich auf der Strecke geblieben. Es war gedacht, dass das Museumsquartier eigentlich als großer Schmelztopf, als, wir haben es auch pathetisch Akropolis genannt. Eigentlich weit über die partikulären Interessen, die hier angesiedelt sind, die verschiedenen Museen hinausgeht, ein europäischer Standort zu sein, der jetzt mit Vehemenz verbindet, was früher vielleicht schon einmal zu Habsburger Zeiten angedacht war. Nämlich, dass hier tatsächlich zusammengeführt wird, das, was uns fehlt, damit wir tatsächlich die Mitte Europas sind, nämlich der Balkan und die ganzen Anschlüsse daran. Das alles hätte eigentlich in der Gedankenwelt von damals Platz gehabt. Das Museumsquartier als eine autonome Idee, unabhängig jetzt von den einzelnen Einrichtungen, die hier angesiedelt werden müssen und die gut funktionieren. Aber ich meine, das ist eine Geschichte, die wir versuchen müssen reinzuholen, wiederzuholen. Dieter, vielleicht wäre das dann das nächste Mal, dass du dazu ein paar Dinge sagst. Also ich meine, das ist eine ganz wichtige Geschichte und der Bettina Rosen zu strahlen, es waren eigentlich die bisherigen Direktoren des Museumsquartiers natürlich immer nur darauf bedacht oder sehr zu sehr darauf bedacht, sozusagen das Ganze zu servicieren, gute Hausmeister eigentlich dieser Anlage. Und jetzt beginnt es doch zum ersten Mal, dass hier die Grundidee, nämlich das Museumsquartier selber zu positionieren, unabhängig jetzt von den Einrichtungen, mit dem Instrument zu spielen und mit dem Instrument auch vor allem, meine ich, in Europa wirklich Fuß zu fassen. Das ist bei aller Qualität, die hier existiert, ist das bis jetzt noch nicht ganz passiert.
Du hast in unserem Vorgespräch ja gesagt, dass diese düsteren, sozusagen internationalen Entwicklungen eigentlich wenig Platz für Optimismus lassen, aber dass man eben genau durch dieses Engagement einer inklusiven Kultur und eines demokratischen Entwicklungsprozesses da sozusagen ein Gegengewicht setzen sollte als Europa. Wie stellst du dir das vor?
Ja, natürlich. Ich meine, man müsste mit dem Museumsquartier als Idee viel offensiver umgehen. Es ist zum Beispiel diese Initiative MQ Goes Green. Okay, nichts dagegen. Trotzdem, das hätte natürlich anders ausschauen können. Es gab in den 70er Jahren ein Projekt von Max Paintner. Da gab's ein Stadion voll besetzt mit Leuten und am Spielfeld ein Wald. Bäume, Mischwald, Bäume, die also hier stehen, die Leute schauen drauf. Das Projekt ist von einem Schweizer dann 2019 in Klagenfurt realisiert worden. Und es hat bei aller Qualität, die Paintner-Zeichnung damals hatte, das war suggestiver, aber trotzdem, es hat gut funktioniert. Der Wald stand tatsächlich auf dem Spielfeld jetzt des Stadions und man war irgendwo trotz all dem sprachlos, so banal die Sache an sich ist. Man war sprachlos, dass die Geschichte so einfach den Hammer schwingen kann. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorwurf. Man hätte natürlich mit dieser ganzen Idee MQ Goes Green, hätte man natürlich hier ähnlich operieren können, den ganzen Platz hier Mittelplatz zu pflastern mit Bäumen. Man sieht nicht mehr diese doch vielleicht überflüssigen Plakate der einzelnen Institutionen. Man kann also hier vielleicht tatsächlich dann fragen, wo geht's denn hier zum Mumok? Man braucht dann nicht mehr die Wegweiser, die eigentlich meiner Meinung nach auch wahnsinnig überflüssig sind. Also generell gibt es hier, glaube ich, ein Riesenpotenzial. Die Bettina weiß es. Und man kann hier eigentlich ganz auch auf, ich würde fast sagen, auf einer trivialen, alltagskulturellen Ebene kann man hier eigentlich einhaken. Man könnte also tatsächlich anfangen, hier auch diese Art von Straßenkultur des Balkans oder wie auch immer auf eine ganz spezielle Weise mit einzubeziehen. Naschmarkt ist ja an sich eine gute Institution, nicht? Die so das eigentlich schafft, noch irgendwie sehr, sehr natürlich abgeschliffen jetzt zu vermitteln, was da eigentlich alles existiert. Aber hier gibt's meiner Meinung nach eine ganze Menge von Möglichkeiten, die man hier reinbeziehen könnte, so wie hat jetzt die große Hochkultur die Mexikaner entdeckt und die Schwarzen in Afrika. Und so könnten wir eigentlich sagen, entdecken wir doch die Balkan-Leute.
Die Balkankultur, gut, Wien ist ja schon der Balkan, aber also aus deutscher Sicht definitiv. Du schlagst also vor, das Kaiserforum zu einem Kaiserforumswald umzugestalten, aber da gibt's ja sozusagen das, ich glaube, der Andreas wird das besser wissen, aber ursprünglich war ja schon einmal überhaupt dass hier überhaupt die Stallungen, es war ja eine große Wiese davor, das Glacier, und dass dort überhaupt gebaut werden durfte, musste sogar der Kaiser den Kriegsrat fragen. Also es hat schon einmal mit einer Ausnahmebewilligung begonnen, dass er ins Glacier seinen Stall stellt. Und diese Ausnahmen sozusagen, würdest du dir jetzt, ich meine,
Nein, Moment, Volker, dass wir uns nicht irgendwie verlieren. Hier, es ging darum um den großen Haupthof. Der hätte ein Wäldchen sein können. Um die Idee, dieses Green plakativ, offensiv vorzuführen. Und wäre nicht schlecht gewesen. Ich glaube, es hätte also sozusagen der Institution eigentlich geholfen, irgendwie sich zu profilieren als unabhängig oder übergeordnet über alle anderen kleinen Institute, die es hier gibt.
Franziska.
Ja, also ich denke, es ist noch nicht aller Tage Abend, dass ein Wäldchen kommt, ja eh. Also was du dir vorstellst, ist ein Wald, also eigentlich
ja, aber
eine
momentan schaut es ein bisschen aus wie in einer grünen Rumpelkammer, oder?
Ja, also das habe ich ja auch gemeint, dass es damit mitunter denkt man sich, könnt's da klarere Linien geben. Oder ich finde auch die Wiese von der Anita Fuchs, also von mir aus könnte die Wiese über die ganze Seite gehen. Und also da kann ich da schon zustimmen, dass man dann manchmal so ein bisschen diesen großen Zusammenhang vermisst.
Aber
und die größeren Setzungen, die halt jetzt kein Glasturm mehr sind, sondern halt was Grünes.
Aber ich meine, das sind ja die ersten Schritte, das sind die ersten Setzungen. Anna Denzelhofer ist hier und die kann sich auch noch einmal zum Projekt äußern und wie die nächsten Schritte sind. Das sind jetzt die ersten, wo entsiegelt wurde. Es kommen jetzt im Herbst kommen die nächsten Bäume, die verpflanzt werden, und so geht es dann auch weiter über den Fürstenhof bis zum Staatsratshof, der wirklich ein Thema ist, weil das ist einfach eine Dachterrasse, weil drunter die U-Bahn fährt. Und Laura, ich kann dir nur sagen, ich würde da wahnsinnig gerne mit dir mitgehen, wenn die Behörden die Augen zumachen, wenn wir keine Feuerwehrautos, diverse Einfahrt, Anlieferungen an die Museen und. Das ist ja dann auch einfach dann vor den Herausforderungen, vor denen man dann steht, dass man einfach auch dann die Kompromisse machen muss und abwägen muss, wo kannst du was machen. Und die Bäume, sage ich dir, die sind jetzt jung. In 20 Jahren gehe ich gerne mit dir durch und wir schauen dann, wie groß sie geworden sind und hören uns dann das an, wie die Institutionen
bitte,
sehen.
Bitte, dass nicht man noch einmal 20 Jahre.
Ich meine, ja, die Bäume brauchen ihre Zeit.
Ja, das stimmt. Trotzdem, man kann sie auch mit größeren Bäumen sofort beginnen und auch da, ich wäre durchaus der Meinung, da gibt's eine Form von zweiter Natur. Wenn die Feuerwehr durch muss, dann gibt's halt einige Bäume, die unklappbar sind, nicht? Also, das ist ja nicht so problematisch.
Ich glaube, wir werden jetzt die Anna Detzelhofer fragen, wie das mit den unklappbaren Bäumen ist.
Das Patent der unklappbaren Bäume hätten wir manchmal wirklich sehr gerne, vor allem im Wohnbau, weniger im Museumsquartier, gebe ich zu. Aber ich finde es, Rumpelkammer würde ich jetzt mal als Reizwort nehmen natürlich. Ich denke mal, die Natur hat eine unberechenbare Komponente und die soll zum Ausdruck kommen. Wir wollten genau nicht dieses gestriegelte Wäldchen haben und es wird noch wachsen. Also man sieht jetzt, wo sie eingepflanzt sind, dass sie schon ganz viel tut, dass die Vitalität eine ganz andere ist und ich glaube, wir müssen nicht einmal 20 Jahre warten, auch in 5 oder 10 wird sich schon was getan haben.
Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, es gehen ja auch unterirdisch Kollektorgänge und so weiter, wo man nicht ohne weiteres etwas setzen kann. Aber grundsätzlich finde ich ja die Utopie sehr, sehr spannend. Was man sich heute nicht vorstellen kann, ist morgen vielleicht schon möglich. Der Arik Brauer hat auch geschrieben, er findet das Ganze entsetzlich. Was hat Ölmalerei und Schüttbilder mit Medienkunst zu tun? Und da könnte ja dann jeder Künstler aus der Hosentasche irgendein Kunstwerk zaubern. Der hat wahrscheinlich Apple und sozusagen Social Media schon vorweggenommen und heute ist es natürlich selbstverständlich und man würde das nicht extra noch einmal besprechen, aber du hast den Dieter Bogner angesprochen, dass er uns ein bisschen auch berichtet über seine Sicht der Dinge und vor allem seine Sicht der Zukunft.
Um eine großzügige Grünbepflanzung zu leben, empfehle ich, nach Nizza zu gehen. Dort werden zehntausende Bäume gesetzt, große Bäume entlang der Straßen, aber auch das Museum zeitgenössischer Kunst, also ich lebe zum Teil dort, ist verwaldet an beiden Seiten. Anschauen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe viele Museumsquartiere entwickelt. Das momentan größte ist in Bern. Das ist in der Ausdehnung so wie das Museumsquartier in Wien, aber schon mit bestehenden Museen. Dort habe ich quasi die Lehre aus dem, was ich in den ersten 10 Jahren hier erlebt habe, versucht umzudrehen. Ich war selbst beteiligt, hier diese Errichtungsgesellschaft mitzugründen. Habe damals gefordert, dass die Möglichkeit kommt, dass die Gesellschaft auch Kultur machen kann. Aber in Bern haben wir das umgedreht. Die Museumsdirektoren und die Stiftungsräte bilden quasi die Führungsmannschaft für das gesamte riesige Areal. Also es gibt nicht jetzt eine Betriebsgesellschaft mit einer Geschäftsführung und die Direktoren, was seit jeher zu Konflikten geführt hat, warum auch immer. In Bern ist jetzt der Versuch, dass die gemeinsam Projekte entwickeln auf einer populären Ebene. Das muss man sich auch anschauen. Andere Museumsquartiere wie das Paul Dissi, also Plattform Dissi in Lausanne, ist ein eher trauriges Beispiel. Also es gibt viele Projekte. Jetzt zurück zu dem hier. Visionen für das Museumsquartier hier sind räumlich möglich, aber beschränkt. Was man andenken könnte für eine Vision, ist der Karlsplatz. Der Karlsplatz ist ein Pendant zu dem Museumsquartier. Ich habe einmal ausgerechnet, damals waren ca. 8000 Quadratmeter Ausstellungsflächen rundherum. Dazwischen sind lauter Bäume. Man sieht nicht von dem einen zum anderen und so weiter. Aber der Vorschlag wäre, dass das Museumsquartier und quasi eine griffige Institution, die den Karlsplatz mit seinen Kulturinstitutionen von der TU bis zur Sezession vermittelbar macht, dann wären hier eine geordnete Gegend und eine ungeordnete Gegend. Der Karlsplatz ist ein städtebaulich interessantes Feld, weil zwei Straßen, eine nach Süden, eine nach Westen führen. Es ist eine aufregende Gegend auf der Westseite, eine langweilige Gegend an der Ostseite. Aber es ist ein Potenzial, das als einen Kulturraum nicht bewusst wird, auch wenn es immer wieder versucht wird. Und wenn diese beiden Institutionen oder die beiden Gegenden miteinander quasi spielen würden, konkurrenzieren würden miteinander, wäre eine Vision, eine wesentlich größere Kulturachse, Möglichkeit für Wien. Das Museumsquartier ist und bleibt beschränkt im Raum. Geht nicht, ist so groß. Und das Museumsforum da drüben ist halt eine 19. Jahrhundert-Anlage. Warten Sie, ich habe noch einiges, aber das kann ich dann später sagen. Aber man müsste hinausgehen. Der Flakturm ist leider der Bunker für die Regierung, wenn sie sich fürchten. Aber dort ist auch ein Potenzial hinaus. Und wenn das Museumsquartier als Kulturraum sich ausdehnen will, muss es aus diesen Mauern hinaus. Ja? Und das geht nach verschiedenen Richtungen.
Dieter, darf ich jetzt einmal kurz... Sehr wolkig, würde ich sagen. Es ist natürlich grundsätzlich wahrscheinlich richtig, so großzügig zu denken. Nur umgekehrt, wir brauchen dringend Sichtbares. Und zwar geht's letztlich auch darum, noch einmal das Museumsquartier selber, das Areal zu verdichten. Es ist das Haus der Geschichte, in hoffentlich in Realisation demnächst, aber auch vom Standort, das war ja lang diskutiert, wie weit das überhaupt dort jetzt gut angesiedelt ist, braucht es dringend Unterstützung. Es ist zu verdeckt, meiner Meinung nach, um eigentlich jetzt die Bedeutung nach außen zu repräsentieren. Es bieten sich da konkrete Möglichkeiten an, einmal sicher auf dem Platz der Menschenrechte etwas zu Hilfe zu machen, dass also hier das unterstützt, und auf der anderen Seite unser altes Projekt Leseturm. Der ist natürlich eine ideale Repräsentation des österreichischen, für die österreichische Geschichte. Stell dir vor, 20 Geschosse, du fängst oben an von mir aus mit der Steinzeit oder umgekehrt mit Habsburger, und du gehst etagenweise herunter. Du hast in komprimierter Form eine Möglichkeit, unabhängig davon, was im Haus der Geschichte wichtig und profund dann weiter ausgeführt wird, aber sehr plakativ eigentlich das zu erzählen, was wir alle offensichtlich, ich auch, längst nicht mehr wissen, längst nicht mehr vor Augen geführt bekommen.
Du weißt, was
ich dafür Mikrofon.
Alles gemacht habe, aber erinnere dich, ein wichtiger Bau war an der außerhalb des Museumsquartiers Medienzentrum 1 am Vorplatz. Das wäre heute vielleicht sogar möglich. dort ein Gebäude errichten. Wenn man lachen will, die letzte Version war, dass wir das zum Pressezentrum der Bundesregierung machen wollen. Daraufhin war nicht gesagt, wenn ich Pressekonferenzen gebe, gehe ich nicht außerhalb des Rings. Das war ein gutes Argument und sie blieben in ihrer alten Hütte. Aber es ist dort ein Platz, den ihr besetzt habt mit einem Bauwerk, das Museumsquartier nach außen einen Akzent geben würde. Ja. Leseturm, okay, aber das ist vorbei. Aber solche Möglichkeiten wären da, wenn man in diesem umgrenzten Bereich bleibt. Noch etwas, vielleicht aus meinen Erzählungen. Es gab doch das große Modell des Museumsquartiers. Und da war die Diskussion mit Warnitzki, Lazina und so weiter vor dem Modell. Und da war auch Leitner da. Und da war irgendwie die Frage, ob denn dieser alte historische Bau notwendig ist. Und Achleitner hat eine wunderbare Aktion gemacht. Er hat von dem Fischerbau diese Gebäude genommen und hat sie weggenommen. Dann hat er sich hingestellt und gesagt, meinen Sie nicht auch, dass das Museumsquartier jetzt die Hosen heruntergelassen hat? Das war insofern überzeugend, als manche Leute gezweifelt haben, ob dieser Fischerbau noch Sinn gibt. Und er hat gezeigt, der ist Teil eures Projekts. Und wenn der weg ist, dann stehen die wirklich nackert da. Also es gibt viele solche Geschichten, die mit dem Entwicklungsprozess zu tun haben. Aber um das Museumsquartier explodieren zu lassen, muss man raus, denn drinnen ist zu wenig Platz. Und alle kennen oder meine Einstellung zum Haus der Geschichte, aber die österreichische Geschichte im letzten Winkel, es gibt andere Möglichkeiten, aber das bringt das Museumsquartier nicht zum Explodieren. Also bauen wir es doch, das Haus der Geschichte, an der Ecke zur Marie-Hilfer-Straße. Dann ist es sichtbar. Punkt.
Viele Projekte, die herumschwirren.
Ich meine, es ist das ganze Haus entlang der Marie-Hilfer-Straße, also mehr Sichtbarkeit, aber darüber haben wir schon öfters diskutiert.
Ja. Es sind ja auch einige Studierende heute hier, Wilfried Kühn sitzt auch in der ersten Reihe. Das Institut hat sich ja auch intensiv mit dem Platz Museumsquartier auseinandergesetzt und es wäre ja auch interessant, wie die nächste Generation, was die für Vorstellungen hat, die eben über den gesamten Entstehungsprozess und so weiter gar nicht mehr so informiert ist, sondern weiß, okay, das gibt's, das ist da und wie würde der nächste Schritt ausschauen? Ich wurde zum Beispiel von Studierenden gefragt, was man sich unter einem Leseturm vorstellt, weil meistens so gelesen wird, also zu Hause mit einem Handy oder es man sich vorlesen lässt eben und man gar nicht sozusagen gewusst oder diese Generation zum Teil gar nicht so klar war, wozu.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz sagen, ich glaube vor 2 Jahren bin ich auf Wilfried Kühn Architekturklasse an der TU herangetreten und einfach auch, dass man diesen Gedanken dieser Weiterentwicklung des Museumsquartiers, aber vor allem auch des Fischer von Erlachs, der Spangen. Es gibt dort Nutzungen, aber die sind auch über 25 Jahre alt und zu überlegen, was eigentlich fehlt oder was fehlt noch im Museumsquartier, welche Nutzungen, wie könnte man die Räume umgestalten, um sie auch zu öffnen und diese Spangen trennen ja auch jetzt die großen Museen wie das MUMOK mit jetzt dem mit dem Maria Theresienplatz, und hier darüber nachzudenken war in zwei Semestern auch mit der Klasse für Denkmalschutz, und hier sind sehr schöne und sehr spannende Anstöße gekommen.
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir angefragt wurden dafür. Das war natürlich für die Studierenden eine auch interessante Herausforderung und auch eine schwierige. Ich kann ja nur so ein bisschen berichten darüber, was dann auch von den Studierenden als Reaktion kam. Und man darf nicht vergessen, das ist auch eine andere Generation. Einige sind, glaube ich, auch hier heute Abend. Und die Generation denkt ja grundsätzlich nicht so stark im Bauen, wie wir noch gedacht haben oder wie Lauritz, du denkst, sondern die denken ja viel mehr im Rückbauen und Wegnehmen. Die junge Generation will ja gar nicht mehr so viel Neubauten sehen, sondern will eigentlich mehr eben entsiegeln, Verkehrsräume reduzieren, Fußgänger- und Fahrradräume erweitern und so weiter. Und signifikativ war dann so bestimmte Titel auch ihrer Entwürfe wie Liegender Leseturm. Die haben dann in den Fischer von Erlach hinein diesen Leseturm als horizontale Landschaft in diesen schon bestehenden Bau gedacht und sich damit sehr stark beschäftigt, wie der zum Beispiel zum Hof sich stärker öffnen kann, wo jetzt Müllräume sind und Nebenräume sind und sehr verbaute kleine Dinge passieren im Altbau, die eigentlich, wenn man das öffnen würde zum Hof hin, das sieht man ja beim Architekturzentrum auch schon, wie das geht, dass dann tatsächlich dort wunderbare Räume entstehen, die vielleicht diesem Leseturm als Neubau ganz gut überflüssig machen würden, auch wenn er eine schöne Idee ist. Aber er ist ja auch eine schöne Idee, wenn er liegt und nicht, wenn er steht. Also, oder wenn er im Altbau stattfindet, der jetzt untergenutzt ist. Also da sind, ich stimme schon zu, man kann immer mehr machen, aber es gibt viel ungenutzte Fläche. Und es ist nicht sensationell, was da stattfindet im Augenblick. Und da geht noch sehr viel mehr. Insofern, glaube ich, haben die Studierenden schon einen Punkt, wenn sie solche Vorschläge machen. Oder wenn sie vorgeschlagen haben, die Zweierlinie nicht vielleicht ganz abzuschaffen, aber daraus eine Art Shared Space zu machen, über die ganze Breite, wo Autos im Schrittverkehr fahren, Fußgänger frei passieren können. Ähnlich wie das so in anderen Straßen in Wien ja schon ist. Und diese sogenannten Begegnungszonen, glaube ich, heißt es hier, sind ja durchaus praktikabel und zwingen alle zu mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, eine Ampelschaltung und eine Tiefgarageneinfahrt sind nicht der richtige Standort dort für diesen Standort nicht das Richtige. Ich glaube, da geht schon mehr. Und die Studierenden haben sich auch mit der U-Bahn beschäftigt, zum Teil in einem Entwerfen, und der Frage, wie die dann wieder vielleicht auch noch direktere Ausgänge in den Hof haben kann oder wie Parkräume oder Park-Tiefgaragenräume zum Teil vielleicht auch andere Nutzungen haben können in Zukunft, die mit dem Museumsquartier in Einklang zu bringen sind. Ich glaube, Platz und Fläche und Möglichkeiten sind noch sehr viele da. Und was ja auffällig war im Wettbewerb für das Haus der Geschichte, an dem Hermann Schech, den ich auch eben gesehen habe, und wir gemeinsam mit unserem Kollegen auch Pierpaolo Tamborelli aus Mailand teilgenommen haben, war ja, und wo wir vorgeschlagen haben, das sehr stark zu öffnen zur Marilfer Straße, das Haus, was nicht entsprechend der Auslobung gefordert war und auch vielleicht nicht so von der Jury nicht so gesehen wurde, aber was ich immer noch für richtig halte, weil die Idee, dass man die Marilfer Straße mit ihren enormen Frequenzen stärker nutzt, um das Museumsquartier zu durchbluten, sozusagen im Alltag, das ist ja nicht verkehrt. Und die große geschlossene Front zur Zweilinie ist ja auch so nicht wirklich zukunftsfähig. Also auch da, ich will keine baulichen Veränderungen an der Stelle vorschlagen, aber einfach Nutzungsveränderungen, die sehr stark und durch die Eingänge, die es schon gibt, Möglichkeiten schaffen. Plus temporäre Bauten zum Beispiel vor dem Museumsquartier. Auch das halte ich für durchaus möglich, wenn man dort den Verkehr ein bisschen reduziert. Nur als Beispiel, das kam alles von den Studierenden. Ich gebe das nur so wieder.
Es ist grundsätzlich, ihr seid alle eingeladen, euch zu Wort zu melden oder auch Ideen zu äußern oder Wünsche zu äußern. Da, bitte.
Ja, das ist eine super Diskussion jetzt. Ich würde nicht zu stark jetzt in die Vergangenheit zurückschauen, das haben wir genug diskutiert. Das Wort Agora ist gefallen. Ich sozusagen nehme ein paar Elemente auf, die bereits vorgekommen sind. Ich glaube, für mich ist das Museumsquartier eigentlich eine ideale Agora der Zukunft. Da spielt das ökologisch eine riesige Rolle. Da geht es darum, dass es nicht nur natürlich Indoor ist, sondern Outdoor ist. Es sind viele tolle Institutionen da, die diesem Thema Agora der Zukunft zuarbeiten können. Da kann sich aber auch viel sozusagen im Außenraum abspielen. Da können temporäre Bauten sein, davor, aber auch im Hof. Und für mich ist das eigentlich das logische Konzept, dass ja sehr stark das ganze Ökologische mitnehmen würde, die Natur mitnehmen würde, aber auch verweben würde mit sozusagen den digitalen Welten, in denen wir auch leben und die ein wichtiger Teil unserer Zukunft sind. Und in diese Richtung weiterzudenken, dafür würde ich sehr stark plädieren. Danke.
Ja, ich habe eigentlich einen sehr traditionellen Zugang. Mich hat also dieses erste Foto, das du gezeigt hast, von Fischer von Erlach mit dem großen offenen Halbkreis in der Achse zu dem Museum und zu all den, hat mich von Anfang an fasziniert. Und ich habe mir gedacht, also das ist städtebaulich ein Ansatz, den ich mir vorstellen kann, den ich gerne weiter verfolgen würde. Mich haben die Museen nie interessiert. Ich habe auch in meinem Wettbewerbsbeitrag kein einziges Museum irgendwie angedeutet. Ich habe mir immer gedacht, das macht der Ordner sowieso besser. Das interessiert mich nicht. Aber mich hat städtebaulich diese Idee interessiert vom Fischer von Erlach mit dem Halbkreis. Und ich konnte mir vorstellen, dass man dort so etwas wie das Grand Palais in Paris, wo von der Photoshow bis zur Mode, bis zu Design alles immer wieder präsentieren kann. So ein Gebäude hätte ich mir im Zentrum, genau dort, wo der Fischer von Erlach diesen Halbkreis gezeichnet hat, vorstellen können. Und dann habe ich mir, da muss man natürlich dieses fürchterliche Franz-Josefs-Gebäude, was für mich das einzige Gebäude war, das man wegreißen hätte müssen sofort. Und das steht aber immer noch da. Wozu das da ist, weiß kein Mensch. Aber jedenfalls von dieser Ebene ausgehend hatte ich gedacht, dass man das weiterführt und dass man dann da, das war genau die Zeit, in der damals der Paul Löwe, der Haselsteiner. Der hat doch diese Maschinen eingeführt, mit der man also sehr billig und sehr einfach U-Bahn-Schachte bohren kann, nicht? Und da habe ich mir gedacht damals, ja, das ist also eine ideale Möglichkeit, Raum zu schaffen in der Erweiterung. Das heißt, dort, wo der Fischer von Erlach diesen Halbkreis gezeigt hat, wo ich mein Grand Palais mir vorstellen konnte, in moderner Version vielleicht, da wollte ich weiter bohren, bis dorthin, sogar der Bogner hat das erwähnt, bis zum Flakturm und unterirdisch und hätte dort, also von diesem Grand Palais aus laufend, eine riesige Design Avenue unterirdisch angelegt. Das heißt, also eine Ausstellungsfläche, die also wirklich bis dorthin durch den Spittelberg gebohrt, dort weiter. Und dann von dort aus hatte ich vorgesehen, eine Unmenge von Querstollen, die dann von dieser zentralen Straße, Kunststraße, auslaufend eine Reihe von Tunneln, die da in den Berg sich fortsetzen und die dann einen ganz wesentlichen Teil des Museumsquartiers beinhalten würden, nämlich die Archiv. Weil alle Museen und alle Kunst-Events jammern immer, dass zu wenig Archiv, zu wenig Stauraum da ist. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, Und das gibt natürlich, deswegen habe ich das Arkaneum genannt, weil dadurch dann immer wieder der Zugriff zu der Vergangenheit und zu der einzelnen Epochen aus diesen verschiedenen Tunneln möglich wäre in die Designstraße in der Mitte und dort eben eine Art Dialog entstehen könnte zwischen der Kunst von heute, von morgen und von gestern. Und das wäre ein Weg, der immer noch möglich wäre. Also das kostet relativ wenig, eine Tunnelbohrmaschine da durchbohren und ein Grand Palais, da findet sich sicherlich irgendein Architekt, der eine gute Idee hat, so ein tolles Gebäude hier herzustellen. Und auf die Weise ist also ein, und letztlich auch dieser unnütze Flakturm, der wäre dann mit einem großen Lift am Ende dieser Design Avenue, wäre dann die Möglichkeit, dass die Besucher dann hinaufgehen auf die Plattform von oben, wo also kein Helikopter sein muss, aber die Menschen sind dann oben auf der Plattform und schauen hinunter auf das eigentliche Museum, nämlich auf Wien.
Okay. Ja. Du, Charlie, also ich meine, die Idee dieser verbindenden Stollen ist ja bestechend. Aber Grand Palais in der Axialität ist natürlich fatal. Das kann es nicht sein. Und das war ja auch die große Herausforderung, sozusagen dieses Areal des Museumsquartiers zu nutzen für eine demokratische Manifestation. Wie verbindet sich das Alte mit dem Neuen. Und das ist ein Energiefeld hier. Und wir haben auch, der Andreas hat es am Anfang gut gezeigt, wir hatten auch versucht, das zu die bestimmenden Linien zu definieren. Einmal die historische mit den Museen. Unterspringt, also sozusagen der Würfel des Leopold-Museums, auch mit seiner angeknüpften Tradition sozusagen über den Fischer von Erlach, und auf der anderen Seite der Druck des Bezirks in der Schrägen herein, und das mischt sich hier. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Idee. Für uns ist eigentlich diese demokratische Ausrichtung damals nicht so wahnsinnig wichtig gewesen. Heute ist es auf einmal ein Riesenthema, dass wir ununterbrochen hören, wir müssen uns um Demokratie jetzt wieder kümmern, um die Inhalte. Also ich meine, da ist das Museumsquartier eigentlich exemplarisch exzellent vorgegangen.
Da kann ich gleich an die Franziska weitergeben. Demokratie im Tunnel oder doch eine grüne Wiese statt Straße, oder?
Also ich finde, so widersprüchlich ist das alles gar nicht. Also was Andreas Niehaus eingangs schon gesagt hat, jetzt irgendwie so dieses Demokratische dem Imperialen gegenübergestellt und vor der Haustür die große kaiserliche Stadt und dahinter das der bürgerliche Spittelberg oder auch das Verruchte, und ich denke, dass Charlie Bruschers Tunnelbau Visionen oder immer noch existierende Fantasien durchaus im Einklang zu bringen sind mit euren Studierenden. Also das ist ja gar nicht so weit voneinander weg. Also das Grand Palais würde ich auch weglassen. Aber ich denke, es lohnt sich zweifellos nachzuschärfen bei dieser Öffnung. Also ich finde jetzt auch von der Burggasse der Eingang, der jetzt eh schon ein bisschen appetitlicher ausschaut, als er früher ausgesehen hat, aber ist da nicht noch mehr möglich? Und also das könnte alles noch viel mehr diffundieren, als es jetzt tut. Und das, denke ich, ist die Aufgabe. Also das Museumsquartier Dieterbohringer muss meiner Meinung nach jetzt nicht nach außen explodieren, sondern das muss innen ein bisschen mehr kochen und viel mehr seine Düfte und seinen Dampf dann auch an allen Seiten nach außen hinauslassen. Ein wirkliches Zeichen braucht es meines Erachtens nicht, weil der Ort ist bekannt. Ich meine, wenn wir Zeichen haben, was bringt's? Kommen dann 15 Millionen Leute? Also auch nicht lustig.
Die Eva Schlegel sagt ganz richtig, es strahlt die Brigitte Koberns, die Leuchtringe, ja über das Museumsquartier in die Stadt hinein. Und das ist ja jedes Mal wirklich auch erfreulich, das zu sehen als großes Zeichen. Wie strahlt das Museumsquartier nach außen? Da gibt es einen sehr schönen Begriff, den mir die Claudia Haas auch einmal gesagt hat. Das ist dieser Begriff des Liquid Museums. Und ein Museum oder Museumskomplex, ein Areal, das in die Stadt hinaus strahlt und die sich auch mit allen anderen wesentlichen Playern hier vernetzt, ob das das Volkstheater ist, bis zur Akademie und natürlich auch dann die Institutionen am Karlsplatz, mit denen wir ja auch und die Institutionen hier im Dialog sind. Und dass wir dieses Areal immer weiter denken und diese Potenziale aufzeigen. Man hat so schön gesehen mit den Arbeiten, der Diskussion mit den Studierenden, der Vorplatz. Ich meine, das ist wirklich eine Schande. Ja, ich meine, der ist so klein und eigentlich prioritär sind die Autos, die in die Garage einfahren und auf der anderen Seite wieder rausfahren. Also die Besucher haben kaum einen Platz oder müssen sie dann noch zwischen diesen kleinen Absperrungen noch durchzwängen, weil sonst der Platz mit Autos vollgestellt wäre. Also hier das in Angriff zu nehmen, hier da mal weiterzudenken, zu überlegen, welche Räume nutzbar sind, auch für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher oder auch im Eingang auch ein Besucherzentrum, wo man sich informiert. Das gehört eigentlich heute zu einem Museumskomplex und zum Museumsarealen dazu, dass es diese Services an die Besucherinnen und Besucher ergibt.
Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis. Das Belvedere möchte ja ein Besucherzentrum unterirdisch bauen, um sozusagen die Besucherinnen empfangen zu können, um auch entsprechende Informationen im Museumsshop und so weiter unterzubringen. Ihr habt ja vor der Tür eigentlich eine ursprünglich angedachte mal auch Einkaufspassage, deswegen gibt es ja überhaupt Lichtkuppeln in dieser Garage. Ist jetzt dem Auto untergeordnet, wie du sagst, aber die Mobilität verändert sich gerade rasant und ich glaube, wenn wir 50 Jahre Museumsquartier feiern werden, dann steht da schon ein großer Wald, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann einfach die Zweierlinie und die Tiefgarage nicht mehr diese Präsenz haben.
Also zumindest wird es Pläne geben, da bin ich mir sicher, dass hier die nächste Generation hier an dem Areal weiter plant und weiterdenkt.
War das jetzt schon das Schlusswort? Nein.
Es war jetzt schon ein bisschen so gelungen. Nein, Entschuldigung.
Ich habe nur ganz ein Detail am Rande. Erstens könnte man irgendwie diese Bohrung auch zu den anderen Museen machen. Man könnte unten durchbohren, dann könnte man gleich alle erschließen.
Da ist aber die U-Bahn noch dazwischen. Also die müssen wir queren. Aber drunter vielleicht.
Drunter? Also irgendwie das schaffen wir, glaube ich. Aber was ich schon bitten würde, was mir ein großes Anliegen wäre, es gab wahnsinnig gute Gastronomie hier. Im Moment ist es jetzt, glaube ich, nicht so. Und ich würde wahnsinnig gern auch mit Freunden aus dem Ausland ins Museumsquartier gehen. Es gibt diesen wunderschönen Raum da dort. Also das Verweilen mit gastronomischen Dingen wäre schon ein super Anliegen. Und da könnte man dann auch den Vorplatz integrieren zum Beispiel. Also
bin ganz bei dir. Also wir knien am Architekturzentrum. Das sie vermieten.
Okay, perfekt.
Genau. Aber es kommt anscheinend jemand. Ding. Genau. Wir sind voller Erwartung.
Also Gastronomie. Es darf sich jetzt jeder noch, bevor wir sozusagen die Diskussion schließen, es war noch nicht das Schlusswort, aber noch etwas wünschen. Also gibt es noch Wünsche? Wir haben jetzt bessere Gastronomie oder Wiederbelebung von Anne Lacartons Ding, die übrigens nächsten Dienstag sprechen wird. Bitte, Dieter Bogner. Ein Wunsch. Für die Zukunft.
Weil Architekturzentrum angesprochen wurde. Tolle Idee, aber ist das heute ein Architekturzentrum, das sammelt, Depots braucht, eine Bibliothek hat, in zwei unterschiedlichen Räumen, schlecht verbunden, ist das nicht eine Aufgabe, das wirklich zu einem Architekturzentrum zu machen, das dem Namen auch entspricht? Vor 25 Jahren war das notwendig, so zu machen. Aber das ist auch eine Herausforderung, dass man der österreichischen Architektur und der internationalen Architektur einen richtigen Platz gibt. Drum, das war jetzt die Frage. Die zweite Sache ist, Christian, zu den Fragen Studenten. Ist den Studenten nichts eingefallen, was kulturell heute hier gebraucht wird, was damals einfach überhaupt nicht angedacht war? Was würden die hier für kulturelle Einrichtungen haben wollen? Nämlich, als wir begonnen haben, haben gesagt, es gab kein Architekturzentrum, es gab kein Kindermuseum, es gab nichts von dem. Haben die Politiker langwierig überlegt, aber was wollen die Studenten heute hier? Und wenn es ephemär ist und wenn es nur digital ist, oder gibt es nichts, was sie hier ansiedeln würden?
Es gab schon interessante Beiträge, Makerspace waren dabei und auch eben Leseräume und Coworking Spaces, die es ja heute überall gibt, aber ich denke, dass das Informelle und weniger Institutionalisierte tatsächlich vor allem das ist, was die jungen Menschen wollen. Die wollen nicht unbedingt nur eine neue Branding-Institution sehen, sondern die wollen Räume, wo sie sich vielleicht auch Dinge stärker aneignen können und mit Medien umgehen können, sich treffen können. Das geht über in gastronomische Fragen, aber vielleicht auch nicht immer, weil es dann auch schon wieder Konsumzwang gibt, den sie auch nicht unbedingt wünschen. Zu Recht, finde ich. Und insofern kann vor allem dieser Fischer von Erlach vorne, dieser ganze Trakt, der könnte sehr viel machen.
Das Medienzentrum, das damals geplant wurde, mit dem Dietmar Steiner, ging in diese Richtung damals. Aber das andere ist diese Frage, wie soll ich sagen, in dem Fischertrakt. Der war ja ursprünglich geplant, dass die Institutionen, die dort angesiedelt sind, maximal 2-3 Jahre dort sind und dann ausgetauscht werden. Es war auch politisch das Zustimmung, dass das ein Areal ist, wo ständiger Wandel ist. Der ist verloren gegangen, schon allein die Halle, die das unterbricht und so weiter. Das heißt, das Konzept, das du sagst, wäre ideal von heutiger Sicht, verwirklichen, was damals geplant war. Und drum noch einmal, an der Ecke Marie-Hilfer Straße, wenn irgendwer hier Mut hat, dort einen Neubau zu errichten, das zeigt etwas. Ja. Aber nur ein bisschen so herumgrabbeln.
Ganz einverstanden. Aber es ist doch interessant, dass die Jüngeren heute genau das wollen, was ihr damals schon auch gedacht habt. Aber es ist eben nicht passiert. Und es ist auch wirklich sträflich vernachlässigt worden, der Altbau im Verhältnis zu den Neubauten, muss man ganz klar sagen. Und diese von mir angesprochene verbaute Front zwischen dem Fischer von Erlach und dem Hof ist eine wirkliche Problematik. Ja, da fehlt es an Durchlässigkeit, da fehlt es an Möglichkeiten. Dabei ist dieser bauliche Zustand, gibt das alles her. Weil das ist fast eine Art Arkade dort, wenn man das baulich so fasst. Und das haben einige unserer Studierenden begriffen und auch geplant.
Vielleicht beginnen wir mit dir, Lauritz. Ein Wunsch, abgesehen vom Wald, für die Zukunft des Museumsquartiers oder was soll das Museumsquartier für die Zukunft bringen?
Einen ganz bescheidenen Wunsch. Und zwar die Verbesserung des Eingangs zur Kunsthalle. Das ist eigentlich ein Jammer, der 20 Jahre existiert, nicht von den Architekten. Mich hat damals irgendjemand angeredet. Ich dachte, sie sind ein guter Architekt, aber so einen grauenhaften Eingang, das kann niemand erfunden haben. Und tatsächlich ist es so, diese Verknüpfung dieser Halle E und G und der Kunsthalle mit einem eigenen Eingang und dann die mühselige Entflechtung da hinten ist also eigentlich nach wie vor unwürdig. Es gäbe eine gute Lösung und die ist nicht jetzt auf unserem Mist gewachsen, sondern sogar von der Kulturabteilung der Stadt der Vorschlag oder die Überlegung, den Eingang zur Kunsthalle auf der Ebene zu machen, dort, wo der Eingang zum Mumok ist. Es würde dort eine kleine Piazzetta entstehen. Es wäre das Café, das jetzt existiert, wäre also sozusagen aufgelassen und es könnte mit einem kleinen Bypass, könnte direkt die Hauptebene der Kunsthalle erreicht werden und man hat also eigentlich auf ganz einfache Weise und wahrscheinlich auch finanziell günstige Weise hätte man hier ein Thema gelöst, zugleich auch einen Gewinn für das gesamte Areal gemacht, nämlich dort diesen kleinen Platz, der eigentlich Unterschied oder differenziert sein könnte zum großen Haupthof, den kleinen Platz noch einmal zu etwas ganz Besonderem zu machen. Das wäre ein bescheidener Wunsch.
Franzose von der Seite nehmen. Franziska, was wünschst du dir?
Es ganz, ganz viele Wünsche. Also der Hauptwunsch, nie den Blick auf das Ganze zu verlieren und halt wirklich auch großzügig, also der sträflich vernachlässigte Altbau, sträflich vernachlässigte Eingänge, sträflich vernachlässigte Wirtshäuser, da gibt's genug zu tun. Also das sind tausende kleine Wünsche, aber ich denke, man muss immer ans große denken und alles als wertvoll behandeln und das halt nicht so wie einen, weiß ich nicht, im Gemeindebau war man früher auch großzügiger als jetzt. Also jetzt eben nicht diese Hausmeistermentalität zu haben, sondern mehr Gestaltermentalität an den Tag zu legen. Und da sehe ich ja durchaus den Wunsch oder so einen Zug zum Tor. Und da wünsche ich der Bettina Leidl jetzt irgendwie auch so die Power, das durchzuziehen. Also das ist das Allerwichtigste, dass jemand da ist, der das auch will und durchstehen kann. Also so einfach ist das ja nicht.
So einfach ist es nicht. Der Zug zum Tor passt zur WM.
Aber mit dieser großen Unterstützung ist es natürlich auch schon, ist es auch schon leichter. Und wie man sieht, auch an der Geschichte des Museumsquartiers braucht immer auch die vielen, die dieses Projekt vorantreiben, die so Projekte unterstützen. Und wie wir aufgezeigt haben, den Bogen des Museumsquartiers ist gut gebaut. Ist viel gedacht, aber ist nicht fertig gedacht, es ist nicht fertig entwickelt, sondern es geht immer wieder weiter und es gibt neue Nutzungen, neue Besucherinnen und Besucher, die andere Fragestellungen an die Kunst haben, an die Institutionen haben. Und wir haben heute öfters das Wort Agora gehört, dieser große öffentliche Raum. Wie Sie wissen, ist der für mich ganz, ganz zentral, den Konsum frei zu haben, hier groß viele Angebote zu setzen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und es in einen Ort zu sehen, einen dritten Ort, wie es zurzeit so schön auch heißt, an dem sich Gesellschaft trifft und wo sich die Besucherinnen und Besucher austauschen und willkommen heißen und dass sich die Institutionen natürlich auch weiter entwickeln. Wir haben jetzt schon auf die zweite oder die dritte Generation an Direktorinnen und Direktoren hier, die auch das Museum auch wieder ihre Sammlungen hinterfragen, anders mit ihren Besucherinnen und Besuchern kommunizieren. Große Thema der Vermittlung für die Häuser, das war einfach auch in den 90er Jahren nicht dieses Thema. Und hier brauchen die Häuser auch einen Erweiterungs- und Entwicklungsbedarf. Also ich glaube, auch in den nächsten 25 Jahren wird das Arealmuseumsquartier für Überraschungen sorgen.
Darauf sind wir gespannt. Lieber Andreas, du hast den Anfang gemacht und darfst deinen Schlusswunsch dir äußern. Was würdest du dir sozusagen als Historiker und diese ganze Entwicklung sehend wünschen? Es hat sich ja eh immer was verändert, oder?
Ja, also da muss man als Historiker skeptisch sein, was die Wünsche und die Wunscherfüllung betrifft. Ich würde mir wünschen, dass das Gespräch über die Zukunft weitergeht und vielleicht durch die Ausstellung weiter angeregt wird, in der Ausstellung stattfindet. Viel mehr Wünsche bleiben nach so vielen Wünschen hier nicht übrig.
Perfektes Schlusswort. Die Ausstellung wird am 30. dieses Monats eröffnet. Ich hoffe, Sie haben sich schon eingetragen, den Termin. Und es ist bis zum nächsten Jahr.
25. Jänner.
Jänner. Also, es gibt also bis über Weihnachten ist noch Zeit. Wir hoffen auch, eine Führung vom Andreas zu bekommen für Architekturinteressierte, die wirklich sozusagen in die Tiefe gehen wollen, weil es ein wahnsinnig spannendes Thema ist und irrsinnig toll aufbereitet. Und es gibt auch einen Katalog, der ab 30. auch käuflich zu erwerben ist, wo man sich das Museumsquartier und die Geschichte nach Hause mitnehmen kann, wenn man keinen Leseturm hat. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Ja, wir bedanken uns ganz herzlich und wir laden bitte noch auf ein Glas Wein und freuen uns auf weitere Diskussionen und weiteren Austausch. Das war MQ zum Hören. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bitte abonniert MQ zum Hören, um keine neue Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge von MQ zum Hören. Alles Gute und auf Wiederhören.